Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Ich bin Sabine Schmidt. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wellenbrecher, Shutdown, Lockdown Light. Das sind Begriffe, die derzeit aus dem Mund von Politikern kommen, wenn es um die neuen Corona-Maßnahmen geht. Seit einer Stunde diskutiert unsere Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten über neue Veränderungen. Was uns erwarten wird, vielleicht erfahren wir dazu schon mehr in dieser Sendung. Worüber wir aber ganz sicher was erfahren, sind die Demonstrationen, die gerade gegen diese Maßnahmen in Berlin stattfinden. Um Corona wird es in dieser Sendung auch ein zweites Mal gehen. Ärzte in Niedersachsen kritisieren, dass einige Patienten vor der Aufnahme Corona-Tests machen müssen, andere wiederum nicht. Und über diese Willkürlichkeit werden wir berichten. Und Chemnitz wird Kulturhauptstadt Europas 2025, womit die kreisfreie Stadt im Südwesten des Freistaates Sachsens punkten konnte. Auch dazu erfahren Sie mehr in dieser Sendung. Hohe Todeszahlen, überlastete Intensivstationen. Die zweite Corona-Welle hat Europa mit voller Wucht getroffen. Täglich werden neue Höchstwerte an Corona-Infektionen vermeldet. Seit dieser Woche gilt zum Beispiel in Spanien wieder die nächtliche Ausgehsperre, zunächst für 2 Wochen. Die Regierung möchte diese allerdings bis Mai verlängern. In Italien wird ein Großteil der Schüler wieder online unterrichtet. Und was kommt auf uns Deutsche zu? Viele zittern und haben Angst vor einem neuen Lockdown. Seit einer Stunde diskutiert unsere Kanzlerin mit unseren 16 Ministerpräsidenten über die neuen Corona-Maßnahmen. Und darüber möchte ich jetzt mit Sebastian Engelbrecht sprechen. Herr Engelbrecht, Sie befinden sich gerade auf einer Demo in Berlin am Spreeufer neben dem Bundestag. Eine Demo gegen die Maßnahmen. Darüber werden wir auch gleich noch sprechen. Sind denn schon ein paar Infos durchgedrungen in puncto neue Corona-Maßnahmen? Was kommt da auf uns zu?
Auf uns kommt ein Lockdown wie im Frühjahr zu, nur dass die Schulen und die Kindergärten geöffnet bleiben. Bislang ist nichts beschlossen. Auch das, was ich eben gesagt habe, ist nicht beschlossen. Aber die Vorlage der Bundesregierung für die heutige Konferenz der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten, die ist eben schon bekannt. Und die sieht vor, dass vom 4. November an die Restaurants, Bars, Kneipen, Clubs, Diskotheken schließen. Die gesamte Gastronomie, die Hotels sollen nur noch für geschäftliche Zwecke geöffnet bleiben. Theater, Opern, Konzerthäuser, Messen, Kinos, Freizeitparks, Spielhallen, all das soll wieder schließen. Sportanlagen und Schwimmbäder werden geschlossen. Der Freizeitsport wird gestoppt. Die Friseure bleiben diesmal geöffnet, nicht aber die Nagel- und Tattoo-Studios. Nicht ganz klar ist, welche Läden dann noch geöffnet bleiben. Industrie und Handwerk sollen weiter produzieren. Aber die von den Schließungen betroffenen Betriebe sollen immerhin mit einer Nothilfe entschädigt werden. Auch Schnellkredite der Kreditanstalt für Wiederaufbau sollen da helfen. Das ist das, was jetzt zumindest diskutiert wird.
Sind das denn bundesweite Regeln oder ja, wird da künftig wieder jedes Bundesland das eigene Süppchen kochen?
Na, der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow hat gestern bereits angekündigt, dass er sich den Vorschlägen des Bundes nicht anschließen will. Und auch Daniel Günther, der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, hat sich strikt zum Beispiel gegen eine Schließung von Restaurants, Cafés und Kneipen der Gastronomie ausgesprochen. Ob sich die Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten auf ein einheitliches Konzept einigen kann, jetzt zur Stunde, das werden wir heute Nachmittag sehen. Dann ungefähr 16 Uhr soll im Bundeskanzleramt eine Pressekonferenz stattfinden. Aber wir kennen das ja, das kann sich auch noch bis in den späten Abend hinziehen.
Es klingt, als wären Sie auf einer Party. Dabei sind Sie auf einer Demo vom Aktionsbündnis Alarmstufe Rot. Wer sind die Teilnehmer und was möchte man bewirken?
Ja, das ist ein breites Bündnis gegen diesen zweiten Lockdown, das hier unterwegs ist. Dieses Bündnis besteht aus diversen Verbänden der Veranstaltungsbranche, aus Mittelstandsunternehmern, aus Kleinunternehmern, aus der DEHOGA, die aufgerufen hat zu dieser Demonstration, also dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband. Die haben aktiviert heute einen LKW-Korso aus 300 Lastwagen, der bereits durch den Westen der Stadt in Richtung Brandenburger Tor unterwegs ist zur Stunde. Zugleich ist, das hören Sie hier im Hintergrund, ein Fußmarsch unterwegs vom Alexanderplatz zum Brandenburger Tor. Die Teilnehmer, 6.500 sind angemeldet, sind alle sichtbar sehr brav mit Abstand unterwegs und mit Masken unterwegs. So entsteht auch ein sehr langer, umso längerer Demonstrationszug. Und heute früh haben die Veranstalter schon eine Pressekonferenz gegeben und gesagt, dass es eben sich hier um die sechstgrößten Wirtschaftszweig in Deutschland handelt und dass dieser seit 8 Monaten faktisch im Lockdown sich befindet und null Einnahmen hat, so wie man hier ständig auch mit den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die sagten mir, dass null Einnahmen verzeichnet. Man befürchtet einfach, dass sehr viele Unternehmen einen zweiten Lockdown nicht überleben und dass die staatlichen Wirtschaftshilfen nicht zum Überleben ausreichen. Es werden jetzt gleich vor dem Brandenburger Tor prominente Künstler auftreten bei einer Kundgebung dieses Demonstrationszuges. Campino, Dieter Hallervorden, Roland Kaiser und alle anderen oder einige andere wollen die Demonstranten unterstützen.
Jetzt fordert die Kanzlerin ja schon seit Wochen, die Kontakte auf ein Minimum zu beschränken. Sie geht mit gutem Beispiel heute voran. Das Bund-Länder-Treffen findet online statt. Die Kanzlerin sagte ja auch mal, man solle größere Veranstaltungen meiden. Und trotzdem sollen diese Woche Landesparteitage stattfinden. Ist das nicht ein bisschen paradox?
Ja, es ist nun nicht gerade der CDU-Landesparteitag, aber in Berlin findet am Samstag, und so ist es ganz bewusst geplant, der Berliner Landesparteitag der Sozialdemokraten statt, mit 300 Teilnehmern insgesamt. Da soll das neue Führungsduo Franziska Giffey und Raed Saleh gewählt werden. Es soll in einem sehr großen Hotel in Neukölln stattfinden. Und schon heute veranstalten die Grünen am selben Ort ihren Parteitag mit 151 Delegierten. Also die Frage ist natürlich, ob man so ein Vorbild sein kann für die Bevölkerung, wenn man solche Landesparteitage hier einfach so abhält, als wäre nichts gewesen.
Demonstrationen im Hintergrund, während unsere Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten gerade über neue Corona-Maßnahmen diskutiert. Danke, Sebastian Engelbrecht, für die Information. Während in Berlin Demonstranten gerade für ihre Existenzsicherung kämpfen, kämpfen an anderer Stelle Pflegekräfte und Ärzte um das Überleben von Patienten, die mit Covid-19 infiziert sind. Auf den Intensivstationen sind die Ärzte besonders geschützt, aber immer wieder kommt es trotzdem vor, dass auch Pflegekräfte und Ärzte sich anstecken. In der belgischen Provinz Lüttich sind die Kliniken sogar so überlastet, dass infiziertes Personal trotzdem arbeiten muss. Die Devise: lieber krank arbeiten, als Patienten sterben lassen. Dass es zu solchen Zuständen in Deutschland gar nicht erst kommt, versucht man mit allen Kräften zu verhindern. Und trotzdem gibt es Lücken und Mängel, auf die unser Autor Werner Nording aufmerksam machen möchte. Eine Reportage über willkürliche Corona-Tests in Krankenhäusern in Niedersachsen.
Schon gezogen, netterweise.
Dr. Frank Dressler macht Visite in der Kinderklinik der Medizinischen Hochschule Hannover. Auch wenn sich hier bei der Arbeit noch kein Mitarbeiter angesteckt hat, achten die Ärzte und das Pflegepersonal peinlich genau auf die Hygienevorschriften. Patienten, die mit Fieber eingeliefert werden, trockenem Husten, Geruchsverlust oder andere Symptome haben, die sehr gut zu Corona passen, werden vorsorglich getestet, sagt der Kinderarzt.
Denn das Gravierende an dieser Infektion ist ja, dass man die ersten Tage völlig symptomlos sein kann und trotzdem schon andere anstecken kann.
Dennoch gibt es etliche Krankenhäuser, die es mit den Corona-Tests nicht so genau nehmen. Das hat eine Umfrage unter den Betriebsräten der 171 Krankenhäuser in Niedersachsen jetzt ans Licht gebracht. Pflegekräfte und Ärzte müssen sich vielerorts immer noch dem Risiko aussetzen, unwissentlich eine mit Covid-19 infizierte Person zu behandeln, betont Hans-Martin Wollenberg, erster Vorsitzender des Marburger Bundes Niedersachsen.
Von den Betriebsräten wissen wir, dass bei neu aufgenommenen Patienten in Niedersachsen zuletzt jeder vierte Patient nicht getestet wurde. Also 78% roundabout der Patienten, die aufgenommen werden stationär, die werden getestet, der Rest einfach nicht.
Ein solches Vorgehen bringe Patienten und Mitarbeitende in den Krankenhäusern in Gefahr, warnt Kinderarzt Dressler. In der Uniklinik in Hamburg-Eppendorf hatten sich im Frühjahr zahlreiche Mitarbeiter auf der onkologischen Station mit Corona infiziert. So war ein dramatisches Risiko entstanden, dass die Patienten, die besonders gefährdet sind, einen schweren Krankheitsverlauf nehmen.
Und wenn ich jetzt zum Beispiel in Gedanken immer dabei wäre, ob ich nicht in Wirklichkeit schon selber die Infektion habe und jetzt Patienten anstecken könnte, dann könnte ich mich, glaube ich, auch nicht mehr so auf die Arbeit konzentrieren, wie es doch notwendig ist.
Unter Notfallpatienten würden mancherorts fast 30% der Patienten nicht getestet, obwohl sie Symptome aufwiesen. Doch es gebe in den Krankenhäusern immer wieder Streit zwischen der Klinikleitung und den Beschäftigten, wer denn die Ausgaben für die Tests tragen soll, die je nach Labor zwischen 40 und 200 Euro kosten. Krankenhausleitungen, die hier sparen, sparen an der falschen Stelle, stellt Heiger Scholz klar, SPD-Staatssekretär im niedersächsischen Sozialministerium.
Natürlich ist das so, dass die Situation, in der wir sind, zusätzliche Kosten verursacht. Es gibt aber ja auch kostenentlastende Geschichten für die Krankenhäuser. Unsere Empfehlung ist, dass Menschen, die ins Krankenhaus stationär aufgenommen werden, dass die getestet werden.
So werden Krankenhäuser zum Beispiel dafür bezahlt, dass sie Intensivbetten für Covid-19-Patienten freihalten. Dennoch würde der enorme Kostendruck in einigen Krankenhäusern ganz besondere Blüten treiben, sagt der Ärztevertreter Wollenberg.
Es gibt auch Kliniken, die eine bestimmte Anzahl von Tests an Mitarbeiter verlosen. Sie testen nicht alle, aber verlosen dann eben halt eine bestimmte Anzahl von Tests.
Auch wenn das Land kein Weisungsrecht habe, weil Corona-Tests in der Entscheidung der ärztlichen Klinikleitung liegen, seien Tests nach dem Zufallprinzip dem Ernst der Lage nicht angemessen, meint Staatssekretär Scholz.
Die Arbeitsschutzüberlegungen, da durch die Gegend zu losen, erschließen sich mir jetzt nicht.
Auch Schutzkleidung, die im Sommer ausreichend vorhanden war, wird in manchen Krankenhäusern wieder knapp. Kinderarzt Dressler erklärt, dass er sich aufwendig umziehen muss, wenn er einen Covid-Verdachtspatienten untersucht.
Ziehe einen speziellen Kittel an, ziehe natürlich Handschuhe an, habe noch eine Schutzbrille über meiner normalen Brille. Und alle diese Dinge müssen vorhanden sein und sind Einmalartikel. Also die werden nur das eine Mal dann getragen. Sobald ich aus dem Patientenzimmer wieder rausgehe, ziehe ich das alles wieder aus und das wird weggeschmissen.
Wollenberg vom Marburger Bund kritisiert, dass Corona-Tests in vielen Krankenhäusern willkürlich seien. Seit Mitte Oktober gäbe es die Möglichkeit, die Antigen-Schnelltests über die kassenärztlichen Vereinigungen und die gesetzlichen Krankenkassen abzurechnen. Es bestehe also kein Druck mehr für Krankenhäuser, an diesen Tests zu sparen. Und deshalb müssten wenigstens Mindeststandards eingehalten werden.
Intensivstationen und eben halt geplante Aufnahmen, da sollte man testen.
Das Thema sei inzwischen auch in den wöchentlichen Schaltkonferenzen der Gesundheitsminister angekommen, betont Staatssekretär Scholz. Es liege im Ermessen jedes Bundeslandes, wie Niedersachsen, den Kliniken zu empfehlen, Patienten auf Corona zu testen, die stationär aufgenommen werden.
Also ich glaube wirklich, dass alle Bundesländer das im Blick haben, weil die Gefahr, wenn das Virus im Krankenhaus ist, dass es dann von Zimmer zu Zimmer springt, die ist natürlich einfach gegeben.
Essen und das Ruhrgebiet, Weimar und West-Berlin. Haben Sie eine Idee, was diese Gebiete gemeinsam haben? Sie durften sich alle schon mal europäische Kulturhauptstadt nennen. Ein Titel, der jährlich von der Europäischen Union vergeben wird. Um 13:30 wurde bekannt, welche deutsche Stadt den Namen künftig tragen darf. Und zwar ist es Chemnitz. Meine Kollegin Alexandra Gerlach kennt diese Stadt sehr gut, nicht nur als ehemalige Landeskorrespondentin. Frau Gerlach, haben Sie sich gefreut, als Sie von diesem Entschluss erfahren haben?
Ja, ich muss sagen, ich habe mich schon gefreut. Ich habe mich für die Stadt gefreut, weil ich glaube, es ist eine große Chance, die ganze Stadt dort in Bewegung zu bringen und einfach auch heute Morgen war das schon ein Beitrag zu hören von einer Dame aus Chemnitz, die dort ein Museum leitet, die sagte, es geht jetzt darum, Gegenbilder zu schaffen, Gegenbilder gegen das, was 2018 Ende August sich in Chemnitz abgespielt hat mit den Ausschreitungen, die von Rechtsextremisten bestimmt wurden, dominiert wurden, wo aber ganz normale Chemnitzer Bürger Seite an Seite auch mitgegangen sind. Und das hat ja damals sehr viele sehr geschockt, nicht nur bundesweit, sondern auch international. Und ich denke, dieser Titel kann jetzt eine Chance sein für die Stadt, wenn sie es klug anfängt, die Gemeinschaft zu schaffen in der Stadtgesellschaft und etwas Gemeinsames auf die Beine zu stellen. Und deshalb habe ich mich gefreut und ich habe gesehen, die haben ja alle losgebrüllt dort im Rathaus, wo also die Chemnitzer nun saßen und die Live-Verkündung der Jury verfolgt haben. Es war ein unglaublicher Jubel und ich könnte mir vorstellen, dass das einfach ganz viel bewegt in dieser Stadt.
Sie haben ja das eher schlechte Image der Stadt angesprochen, den August 2018, den Aufmarsch der Rechtsextremen in der Innenstadt. Was hat die Jury denn zur Begründung gesagt? Was hat Chemnitz denn Positives zu bieten?
Ja, das war interessant. Die Sprecherin und auch die Vorsitzende der Jury, Silvia Amann, hat nicht konkret gesagt, warum man nun Chemnitz gekürt hat. Aber in der Vorrede, bevor sie den Namen genannt hat, der Stadt, hat sie nochmal die Kriterien genannt, die wichtig waren für die Jury. Und das war zum einen, dass Kunst und Kultur in den Mittelpunkt gestellt werden sollen, wenn man dann dieses eine Jahr lang den Titel tragen darf als Kulturhauptstadt Europas. Und dass Kunst und Kultur als Teil der Lösung der aktuellen Probleme zu verstehen sind und dass sie einen Ort bieten sollen für sichere Begegnungen und Kontakte ermöglichen sollen. Und dass es einfach insgesamt darum geht, international und europäisch weiter am europäischen Projekt zu bauen. Und sie hat dann konkret gesagt, Europa braucht jetzt mehr denn je ein Klima der Offenheit und der Solidarität. Und wenn man dann auf das Konzept der Chemnitzer schaut, dann ist das ziemlich passgenau, denn die Chemnitzer setzen in ihrer Bewerbung auf ein unfertiges Konzept, was auf Alltagskultur setzt, was darauf setzt, die Kultur nicht als Hochkultur zu verstehen, sondern in die Wohnquartiere zu gehen, die Wohnquartiere zu öffnen. Chemnitz hat sehr viele Plattenbaugebiete. Chemnitz ist eine sehr zerrissene Stadt, eine Stadt, die lange keine Stadtmitte hatte, weil sie eben auch zerstört worden ist im Zweiten Weltkrieg, danach als sozialistische Musterstadt aufgebaut wurde. Und das hat so ein bisschen den Blick auf das verstellt, was es davor gab. Es war nämlich eine sehr reiche Industriestadt mit einem großen Mäzenatentum, mit sehr erfolgreichen Unternehmern, die auch sehr freigebig waren und die der Stadtgesellschaft auch einiges zurückgegeben haben. Und das will man jetzt sozusagen, daran will man erinnern und man will die Menschen in die Aktion mit einbeziehen, sozusagen ein großes demokratisches Projekt starten. Jeder ist aufgefordert, sich zu beteiligen.
Was erhofft sich Chemnitz davon?
Tja, na, Chemnitz erhofft sich natürlich zum einen viele Touristen, neugierige Touristen aus ganz Europa, aus der ganzen Welt, trotz Corona. Also man wird da sicherlich sehr digital auch unterwegs sein. Man verspricht sich davon Investitionen. So eine Kulturhauptstadt rückt dann immer etwas mehr in den Fokus der Öffentlichkeit und auch der europäischen Öffentlichkeit. Und Chemnitz hat da durchaus einiges zu bieten, wenngleich es auch natürlich eine Stadt auf den zweiten Blick ist. Sie erklärt sich nicht so einfach wie Dresden als Residenzstadt oder Leipzig als Handelsstadt. Und das nächste ist, dass natürlich auch der Freistaat Sachsen einiges an Geld investieren wird, um nun diese ganzen Kulturprojekte, die angedacht sind, auch umzusetzen. Auch in dem Sinne, die Menschen zu beteiligen, ins Gespräch zu bringen, die nicht gehörten. Auch das haben mir also Teilnehmer dieser Bewerbungs, man muss schon sagen, es war ein Marathon, dieses Bewerbungsmarathons seit Anfang 2019, haben mir gesagt, ja, wir müssen eben versuchen, jetzt alle anzusprechen und jeder kann zeigen, was er kann, wie er sich künstlerisch, kulturell verwirklichen kann. Wir öffnen ein schönes Projekt, 3000 Garagen in der Stadt und machen diese auf für Chemnitzer, die sich künstlerisch betätigen wollen in irgendeiner Form und für europäische Künstler. Und das heißt eben, es soll sehr, ja, ich sag mal, auf Augenhöhe mit dem ganz normalen Bürger soll einfach ein Riesenprojekt gestartet werden und alle in Bewegung bringen. Ich glaube, so muss man dieses Konzept verstehen und das ist dann auch vielleicht auf Dauer sehr gut wiederum für einen Imagewandel, den Chemnitz dringend braucht.
Chemnitz wird europäische Kulturhauptstadt 2025. Informationen waren das von Alexandra Gerlach. Herzlichen Dank.
Wir haben in dieser Sendung über die Demonstrationen in Berlin berichtet, warum Eltern in Freilassing gegen die Schulschließung im Berchtesgadener Land protestieren. Dazu nach den Nachrichten mehr in der Sendung Campus und Karriere. Mit diesem kleinen Programmausblick endet diese Sendung. Deutschland heute war das. Ich bin Sabine Schmidt und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Mittwoch.